Einen wunderschönen guten Abend, liebe KollegInnen. Ein herzliches Willkommen aus Kiel von Sascha Gerdes und mir. Wir freuen uns wieder, dass Sie dabei sind bei Derma at Home, dass Sie eingeschaltet haben heute am 6. März zu einem ganz spannenden Thema. Wir haben uns nämlich überlegt, wenn wir Themenvorschläge bekommen, was fehlt noch so ein bisschen in der Vielfalt der Themen, die wir bisher gehabt haben, und da fiel uns die Phlebologie auf. Und deshalb haben wir jetzt einen Phlebo-Block gemacht, nämlich heute die Phlebologie 1, Diagnostik und Therapie in der Praxis, und im April dann sozusagen das Anschlussthema, nämlich das Ulcus Cruris, Venosum in diesem Fall ganz besonders. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zu den Phlebologie 1-Block Professor Markus Stücker begrüßen können, also der Experte für die Venen aus der Dermatologie in Deutschland. Er ist in Bochum, ist uns schon zugeschaltet. Hallo, lieber Markus, herzlich willkommen. Toll, dass du dabei bist. Wir freuen uns schon sehr auf deinen Vortrag.
Ja, hallo. Ich freue mich auch auf den Abend.
Das ist gut, wunderbar. Und wie Sie wissen, die Sendung Derma at Home ist für Sie, die gerade zuschauen und zusehen. Und nutzen Sie bitte die Chatfunktion. Das ist die Kommunikation, mit der Sie uns erreichen können. Da haben Sie so eine kleine Blase unten bei Ihrem Zoom-Browser und da können Sie draufklicken. Bitte melden Sie sich mit Ihrem vollen Namen an. Wir sehen hier den Chatverlauf auf dem kleinen Tablet und können dann Ihre Fragen, Kommentare und alles, was Sie uns mitteilen wollen oder was Sie uns auch sagen möchten, verfolgen und entsprechend in der Diskussion mit einfließen lassen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, die diese tatsächlich themenunabhängige Fortbildung möglich machen, und das ist die Firma Insight, UCB, Almiral, EPFI, Bristol-Myers Squibb und Novartis. Also ganz toll, dass Sie immer noch dabei sind, die liebe Sponsoren, und dieses Format weiterhin unterstützen. Am Anfang von Derma at Home steht immer unser Faktencheck, eine kurze Einführung in das Thema, und den Faktencheck heute macht Sascha Gerdes, und damit ist die Bühne frei für dich heute Abend.
Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Und meine Aufgabe ist es jetzt, ins Thema einzuführen mit dem Faktencheck Phlebologie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht ein großes Thema, mit dem ich mich sonst sehr beschäftige. Aber es ist sehr wichtig für die Dermatologie. Und insofern wollen wir uns einmal angucken, was ich dazu gefunden habe. Erstmal ist es sozusagen ein Aufgabenbereich, der sowohl die Untersuchung, Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von Venenerkrankungen umfasst. Also ein Teil davon machen wir heute hier in der ersten Session sozusagen. Und zur Phlebologie gehören eben als Krankheitsbilder natürlich die Varizen und die Besenreiser, aber auch die Phlebitis und die Thrombosen und die chronisch-venöse Insuffizienz mit dem häufig daraus resultierenden Ulcus cruris, was sich dann ja im Phlebologie-Teil Part 2 unmittelbar anschließen würden. Da sieht man schon, wie groß dieses Themengebiet eigentlich ist. Und auch wenn man das bei Google mal eingibt, und ich habe dann gleich den Zusatz Volkskrankheit Venenleiden dazu geschrieben, weil es ja auch wirklich so wahrgenommen wird, und man findet dann tatsächlich über 47.000 Einträge auf Google, die dann gleich aufploppen, was relativ häufig auch bei Google dann schon mit auftaucht, ist die Bonner Venenstudie, die viel zitierte, die auch in der Leitlinie sozusagen nochmal besprochen wird, wo es auch um die Prävalenz geht. Und auch da steht drin, dass ungefähr jeder sechste Mann und jede fünfte Frau in Deutschland Symptome einer chronisch-venösen Insuffizienz zeigt. Und damit sieht man auch, wie häufig dieses Krankheitsbild im Alltag uns begleitet. Aber nicht nur dieser klinische Alltag ist relevant für uns und die Patienten, sondern auch schon in der Ausbildung hat die Phlebologie einen sehr, sehr großen Stellenwert bekommen. Und wenn man den aktuellen Weiterbildungskatalog sich anguckt, dann findet man eben, dass man durchaus Diagnostik können muss und auch gemacht haben muss. Doppler- oder Duplex-Sonographie von peripheren Gefäßen wird dort explizit aufgeführt, und auch die vaskulären Funktionsuntersuchungen eben dieser peripheren Gefäße sollen jeweils mit ungefähr 200 Untersuchungen durchgeführt worden sein. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn wir uns alle erinnern, vielleicht wie viele Untersuchungen wir wirklich in unserer Facharztweiterbildung gemacht haben, ob das insgesamt 400 Untersuchungen an den Venen waren. War es natürlich, sonst hätten wir nicht die Zulassung bekommen. So, und natürlich, wenn man dann noch mal weiter guckt, dann ist es nicht nur die Diagnostik, die in der Weiterbildungsordnung eben einen hohen Stellenwert hat, sondern man soll auch Eingriffe am Unterschenkel durchgeführt haben, wie zum Beispiel auch Korsektomien oder superfizielle Trompektomien. Und das ist auch mit 50 Eingriffen im Moment in der Weiterbildungsordnung hinterlegt. Und wenn man das wirklich abarbeiten will, sieht man, dass man eigentlich in einer spezialisierten Abteilung für Phlebologie mal ein paar Monate verbracht haben sollte, um das wirklich zu erfüllen. Und insofern hat es einen hohen Stellenwert bei uns in der täglichen Praxis, in der Versorgung, bei unseren jungen KollegInnen in der Ausbildung, aber eben auch bei den Patienten selber. Und deswegen gibt es auch dort hohe Aufmerksamkeitskampagnen, zum Beispiel von der Deutschen Venenliga, wie hier dargestellt. Und am 20. April dieses Jahres ist dann auch wieder der Deutsche Venentag. Und da gibt es auch so schöne Sprüche, die dann eben dabei sind. Lieber laufen und liegen statt sitzen und stehen. Das fand ich einen ganz netten Spruch, wie man eben auch in der Bevölkerung nochmal auf die Situation aufmerksam machen kann und auch Risikofaktoren vielleicht bewusst machen kann bei den Betroffenen.
Obwohl natürlich das Bild, Sascha, mit den jungen Damenbeinen, muss ich sagen, eine klassische Venenpatientin darstellt.
Ein klassisches Liegen und nicht Laufen. Aber es geht um ihre Beine und die Beine sind, glaube ich, wirklich keine klassischen Venenbeine. Gut, aber so viel zur Einführung und zum Faktencheck. Und jetzt gehen wir mal dazu über, uns die Realität anzugucken, wie es denn aussieht. Und Uli, du hattest schon gesagt, wir haben einen absoluten Experten heute hier. Professor Stücker ist dabei und wird jetzt seinen Vortrag zur Diagnostik vor allem auch halten. Und dann hinterher werden wir das bestimmt rege diskutieren. Und ich darf dann an Sie übergeben, Herr Stücker, bitte halten Sie uns Ihren Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich habe mich schon mal sehr darüber gefreut. Da fängt der Abend schon gut an, für mich zumindest. Wenn wir Diagnostik und Therapie der Phlebologie machen, kann man natürlich alles Mögliche machen. Ich will mich darauf konzentrieren, was ich denke, was auch in der nicht spezialisierten dermatologischen Praxis von Relevanz ist. Und da ist zunächst einmal sinnvoll, denke ich, sich nochmal das klinische Bild vor Augen zu führen. Da ist ja immer die Diskussion, zumindest bei uns in der Sprechstunde, von Seiten der Patienten, ja, ist das denn jetzt schon medizinisch bedrohlich? Mit anderen Worten, ist das eine Kassenleistung, wenn es weggemacht wird? Oder ist es nur ein kosmetisches Problem? Das ist ganz sinnvoll, sich an den klinischen Stadien der CEAP-Klassifikation zu orientieren. Im Stadium C1 haben wir Besenreiser, die definiert sind als Gefäße, die maximal 1 Millimeter dick sind. Und wir haben im Stadium C1 retikuläre Venen, die bis 3 Millimeter dick sind. Mit anderen Worten, alles, was dünner ist als 3 Millimeter, ist nicht medizinisch relevant, sondern ist reine Kosmetik mit einer Ausnahme. Das sind angiokeratomartig umgewandelte Besenreiser, wie wir sie gerade im Knöchelbereich und im Fußbereich nicht so selten sehen, denn die können zu massiven Blutungen führen und die sind tatsächlich dann auch als Kassenleistung zu behandeln. Dann ist die Frage, wann ist eine Seitenasparize medizinisch relevant? Da sagen die Leitlinien heute, dass symptomatische Varizen relevant sind. Das sind also nicht die Varizen im Stadium C2, wo wir nämlich noch keine Ödeme haben, sondern das sind dann die Varizen im Stadium C3, wo Ödeme auftreten. Oft ist das dann auch so die Frage, wann sind die Ödeme wirklich bedingt durch die Varizen? So als Faustregel kann man sagen, wenn die Varizen 5 Millimeter und dicker sind, ist die Wahrscheinlichkeit schon wirklich sehr hoch, dass begleitende Ödeme dann von den Varizen kommen. Wenn die Varizen gerade etwas dicker sind als retikuläre Venen, also irgendwie so 3,5 Millimeter, dann sind die Ödeme häufig nicht varikös bedingt, sondern es sind dann eher Ödeme im Sinne habitueller Ödeme. Eindeutig eine medizinische Problematik stellen Varizen dann dar, wenn Hautkomplikationen auftreten, wie zum Beispiel in Stadium C4A, Ekzeme oder Hyperpigmentierungen oder wenn Vernarbungen auftreten im Stadium C4B oder eine Corona Flebectatica paraplantaris. Die wird interessanterweise als immer medizinisch relevante Veränderung gewertet oder als Hinweis für eine derartige medizinisch relevante Veränderung. Ganz klare medizinische Relevanz haben natürlich dann Unterschenkelulzerationen, die von Professor Dissemont im nächsten Monat behandelt werden. Die stellen immer eine Indikation zur Behandlung dar. Wenn wir chronische Wunden an den Unterschenkeln sehen, müssen wir überlegen, sind die wohl vom klinischen Bild her in erster Linie venös bedingt oder ist eine der anderen häufigen Ursachen pathogenetisch relevant für eine chronische Wunde. Und hierbei ist das wichtigste Kriterium die Lokalisation. Haben wir eine chronische Wunde im Bereich des Innenknöchels und hier typischerweise zwischen dem Innenknöchel und der Achillessehne in der Biskardschen Kulisse, dann handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine Ulzeration aufgrund einer chronischen Veneninsuffizienz. Liegt die Ulzeration im Bereich druckexponierter Stellen, also insbesondere im Bereich der Fußsohle, ist höchstwahrscheinlich die Ursache eine periphere Polyneuropathie. Typischerweise haben die polyneuropathisch bedingten Ulzerationen eine trockene Hyperkeratose in der Umgebung. Diese ist morphologisch leicht abzugrenzen von Mazerationen, die ja durch ein Wundexudat gar nicht so selten am distalen Ende eines Ulcus cores venosum auftreten. Bei einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit haben wir als bevorzugte Lokalisation die Akren. Typisch bei arteriell bedingten Ulzerationen sind schwarze Nekrosen. Umgekehrt kann man sagen, sehen wir bei einer chronischen Wunde eine schwarze Nekrose, handelt es sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht um ein reines Ulcus cores venosum, sondern eben, wie gerade schon angesprochen, um eine arteriell bedingte Wunde, aber auch bei Vaskulitiden, Infekten und bei tumorös bedingten, maligne bedingten Ulzerationen können schwarze Nekrosen auftreten, aber niemals beim reinen Ulcus cores venosum. Wenn wir eine klinische Zuordnung vorgenommen haben, müssen wir trotzdem noch eine weitere Diagnostik vornehmen. Die ist ja auch gerade beim Faktencheck schon angesprochen worden. Das ist zum einen die venöse Diagnostik, die wir machen sollten. Diese gliedert sich in eine Funktionsdiagnostik, zum Beispiel eben durch eine Photoplethysmographie und dann als Goldstandard heute die Duplexsonographie, die beim stehenden Patienten durchgeführt wird und wo wir im Wesentlichen zwei Lokalisationen mit der Duplexsonographie ansehen. Zum einen in der Leistenregion den Übergang der Vena Saphena Magna in die Vena Femoralis und dann in der Kniekehlenregion den Übergang der Vena Saphena Parva in die Vena Poplitea. Und dort kann man dann sehr schnell und einfach Refluxe im Bereich der Vena Saphena Magna oder Parva, aber auch im Bereich der tiefen Venen sehen. Man sollte dann immer auch zumindest an den Punkten 3 und 15 Zentimeter distal der Junktionszone die Venen ansehen, gucken, ob dort noch Refluxe sind und auch die Dicke messen. Man sagt, wenn die Saphena-Venen dicker sind als 5 mm, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Refluxe in diesem Bereich tatsächlich eine Relevanz haben, während Refluxe in einer Vena Saphena Magna, die nur so 3-4 mm dick ist, häufig irrelevant sind und nicht behandelt werden müssen, sondern nur beobachtet werden sollten. Auch in der phlebologischen Diagnostik sollte man eine Basisdiagnostik machen zur arteriellen Situation der Extremitäten, insbesondere eben der Beine, durch die Bestimmung des Knöchelarmindexes. Der Knöchelarmindex, das ist Ihnen allen geläufig, wird eben dadurch bestimmt, dass man den Knöchelarteriendruck in ein Verhältnis setzt zum Armarteriendruck. Die Feinheiten sind dann schon nicht mehr ganz so geläufig. Zum einen, dass man immer an beiden Armen den Armarteriendruck messen und den mittleren Armarteriendruck dann verwenden sollte, um den in den Zähler zu setzen. Und dann beim Knöchelarteriendruck ist zur Detektion einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit etabliert, dass man den niedrigeren Knöchelarteriendruck der beiden Gefäße, die wir immer messen, die Arteria tibialis posterior und die Arteria tibialis anterior, nehmen sollte. In dem Beispiel, was ich hier im Bild zeige, haben wir die Arteria tibialis posterior mit einem Wert von 40 mm Hg, die tibialis anterior mit 110 mm Hg gemessen, sodass dann eben der 40 mm Hg-Wert dann tatsächlich als derjenige gewählt wird, der dann für den Knöchelarmindex zur Berechnung verwendet wird. Den Knöchelarmindex bestimmen wir häufig bei Patienten, die ein Ulcus cruris venosum haben. Hier ist es wichtig, die Manschette tatsächlich möglichst weit distal zu platzieren, denn gemessen wird dort, wo die Manschette liegt, nicht da, wo wir die Dopplersonde hinhalten. Das bedeutet, beim Ulcus cruris venosum muss man dieses häufig in Folie einpacken und die Manschette dann darüber legen. Das ist wichtig eben, dass in MFAs in der Praxis zu sagen, denn es besteht die Tendenz eben, weil es natürlich auch für den Patienten oft nicht so ganz angenehm ist, so weit distal die Manschette zu platzieren, die Manschette dann einfach an den proximalen Unterschenkel oder sogar an den Oberschenkel zu legen, weil man denkt, ja, das Entscheidende ist ja die Lokalisation der Sonde und nicht die Lokalisation der Manschette. Kommen wir nun nach der Diagnostik zur Therapie von Krankheitsbilden an und fangen dort an mit der Oberflächenthrombose. Hier hat es eigentlich einen relativ konsequenten Wechsel der Nomenklatur gegeben, weg von dem Begriff Thrombophlebitis oder Phlebitis hin zum Begriff Oberflächenthrombose. Das ist darin begründet, dass der Begriff Thrombophlebitis so ein bisschen impliziert, dass es eine harmlose Befindlichkeitsstörung, die ein bisschen wehtut, ist. Aber in Wirklichkeit ist es bei der Oberflächenthrombose so, dass ja ein hohes Risiko einer thromboembolischen Komplikation besteht. Man sagt, dass von den Patienten, oder es gibt Studien, die zeigen, dass die Patienten mit Oberflächenthrombosen an den Beinen zu 25% eine begleitende tiefe Beinvenenthrombose und immerhin zu bis zu 3% eine Lungenembolie entwickeln. Die Oberflächenthrombosen an den Beinen entstehen meistens zu 75 bis 88% in vorbestehenden Varizen und haben ein ganz ähnliches Risikoprofil wie die Patienten, die eine tiefe Venenthrombose bekommen. Also maligne Grunderkrankung, Bewegungsmangel, postoperative Situationen sind genauso wie bei den tiefen Venenthrombosen auch Risikofaktoren für oberflächliche Venenthrombosen. Die Klinik ist Ihnen allen bekannt mit geröteten, schmerzenden Arealen, die häufig einen palpablen Strang haben. Es ist durchaus möglich, dass ein bisschen ödematöse Auflockerung und Schwellung in unmittelbare Umgebung der Oberflächenthrombose ist. Was es aber nicht gibt bei der Oberflächenthrombose, ist insgesamt eine stärkere Schwellung der Gliedmaße. Wenn tatsächlich der ganze Unterschenkel geschwollen ist, dann handelt es sich eben nicht um eine isolierte Oberflächenthrombose, sondern in aller Regel bereits um eine tiefe Venenthrombose. Ich sagte gerade, dass ein wichtiger Risikofaktor der Oberflächenthrombose eine maligne Tumorerkrankung da ist. Wann muss man nun eine Tumorsuche durchführen bei einer Oberflächenthrombose? Die Empfehlung ist hier so, wenn Patienten älter sind als 40 Jahre und keine anderen Risikofaktoren aufweisen. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Oberflächenthrombose nicht in einer Varize, sondern in einer gesunden Vene entsteht, dann sollte man auch bei Oberflächenthrombosen eine kleine Durchuntersuchung zum Ausschluss einer bis dahin vielleicht nicht bekannten malignen Grunderkrankung durchführen. Zur Diagnostik reicht nicht der klinische Blick, weil die Ausdehnung klinisch und häufig deutlich geringer ist, als es sich dann sonografisch zeigt. Es ist also nicht ausreichend zu palpieren, sondern man muss wirklich eine Kompressionssonographie zur Ausdehnung der Oberflächenthrombose machen, um eine nicht so selten begleitende tiefe Venenthrombose auszuschließen. Die Therapie der Oberflächenthrombose ist dann so, dass bei einer Thrombuslänge von mindestens 5 cm Fondaparinux in einer Prophylaxedosierung von 2,5 Milligramm pro Tag über 6 Wochen gegeben wird. Eine Alternative ist Rivaroxaban, 10 Milligramm oral über den gleichen Zeitraum. Das ist aber eine Off-Label-Behandlung, die man gesondert begründen muss. Wenn eine Oberflächenthrombose weniger als 3 Zentimeter Abstand zur Krosse hat, dann sollte man eine Antikoagulation durchführen, wie bei einer tiefen Venenthrombose. Dann reicht nach den geltenden Richtlinien oder Leitlinien eine Prophylaxedosierung nicht aus. Wenn wir nun eine Oberflächenthrombose in einer Varize hatten, ist nach Abklingen der entzündlichen Veränderungen eine Therapie der Varikose erforderlich oder eben, wenn es andere Zustände einer symptomatischen Varikose gibt, sollte die Varikose behandelt werden. Nun wird die Varikosebehandlung wahrscheinlich eher nur in spezialisierten Abteilungen der dermatologischen Kliniken oder aber in spezialisierten dermatologischen Praxen durchgeführt werden. Trotzdem möchte ich Ihnen kurz so ein paar Regeln für die Therapie der Varikose erzählen, die ganz wesentlich entnommen sind aus der aktuellen Leitlinie der amerikanischen Phlebologen, die jetzt gerade Anfang dieses Jahres erschienen ist. Dort wird festgelegt, dass bei einer symptomatischen Stammveneninsuffizienz die Varizen besser eliminiert werden sollten, als eine langfristige Kompressionstherapie durchzuführen. Eine alleinige Kompressionstherapie ist der invasiven Varizentherapie definitiv unterlegen. Womit sollten wir die Varizen behandeln? Hier empfehlen die Amerikaner, besser eine endovenöse Ablation der Stammvenen durchzuführen als eine offene Chirurgie mit Crossektomie und Stripping. Diese endovenöse Ablation der Stammvenen kann entweder thermisch ablativ mit Laser- oder Radiofrequenzkatheter durchgeführt werden oder mit einer Schaumsklerosierung, wobei die Schaumsklerosierung den thermisch ablativen Verfahren signifikant unterlegen ist, sodass halt die thermisch ablativen Verfahren eindeutig zu bevorzugen sind, wenn man langfristige Ergebnisse haben will. Das gilt nicht für die distalen Anteile der Saphenavene im Bereich des Unterschenkels, im unteren Drittel des Unterschenkels, im Bereich der Vena Saphena Parva und eigentlich fast im gesamten Unterschenkelbereich sollte man nicht thermisch ablativ behandeln, weil hier ein relativ hohes Risiko besteht, hitzebedingte Nervenschädigungen auszulösen. Das ist dann zum Beispiel eine gute Indikation für eine Schaumsklerosierung. Wenn Stammvenen gleichzeitig und bestehen mit Seitenästen, dann sollte man parallel zur Therapie der Stammvene auch die Seitenastvarizen behandeln. Das kann man mit einer Phlebektomie machen oder mit einer Schaumsklerosierung. Man sollte also nach den Leitlinien nicht erstmal 3, 4 Monate abwarten und beziehungsweise erst die Stammvene behandeln und dann 6 Monate warten und dann gucken, was übrig geblieben ist. Ja, es gibt eine gewisse Rückbildungstendenz der Seitenäste, aber diese Rückbildungstendenz ist nicht so groß, dass man eben nicht behandeln sollte. Ganz spannend finde ich, dass empfohlen wird, wenn Besenreiser oder retikuläre Venen da sind, diese zu sklerosieren und nur als Therapie zweiter Wahl transkutane Laser durchzuführen. Auch beim Ulcus gruris sollte man definitiv die Varizen, die begleitend dort sind, abladieren und abtragen. Hier gibt es eine schöne, ganz aktuelle Cochrane-Analyse, die zeigt, dass die Ulzerationen signifikant schneller abheilen, wenn wir direkt zu Beginn der Behandlung eine Varizenausschaltung durchnehmen würden und nicht so wie viele Patienten das sagen, ach ja, ich mache erstmal die Kompressionstherapie und nach Abheilung des Ulkus mache ich dann erst die endovenöse Ablation. Nein, man soll direkt die Seitenastvarizen oder auch die Stammvenen behandeln. Und zwar nicht nur, damit die Ulzerationen schneller abheilen, sondern auch, damit die Rezidivrate gesenkt wird. Innerhalb eines Jahres war hier in einer der Studien, die in der Cochrane-Analyse analysiert wurden, die Rezidivrate bei 44,8% bei den Patienten, die nur eine Kompression bekommen haben. Diejenigen, die hingegen zusätzlich eine Intervention bekommen haben mit Ausschaltung der Varizen, hatten lediglich in 3,7%, also weniger als 10% von dem, was in der Kontrollgruppe war, dann Rezidive. Das zeigt eben, dass eine alleinige Kompressionstherapie zwar was ausrichten kann, aber in der Kombination mit den endovenös ablativen Verfahren deutlich unterlegen ist. Kompressionstherapie, wie sollten wir die durchführen? Man unterscheidet drei Phasen der Kompression. Die Entstauungsphase, wo noch ein Ödem da ist, wo wir Kompressionsverbände oder medizinisch adaptive Kompressionssysteme ansetzen wollen. Von der längerfristigen Therapie- und Erhaltungsphase, die typischerweise schon nach einer etwa 2- bis 4-wöchigen Entstauungsphase einsetzt, wo wir dann Kompressionsstrümpfe beziehungsweise Ulkuskompressionsstrümpfe einsetzen. Und schließlich die präventive Phase, wo wir halt ganz klar mit Kompressionsstrümpfen behandeln. In der Entstauungsphase können wir Kompressionsbinden mit Kurzverbänden durchführen nach Pütter. Wir können aber auch moderne Mehrkomponentensysteme verwenden. Der Vorteil dieser Mehrkomponentensysteme liegt darin, dass sie dadurch, dass sie kohäsive Komponenten verwenden, einen kontinuierlichen Druck aufbauen, ohne zu verrutschen. Man hat zuverlässig durch bestimmte Markierungen den richtigen Druck und diese Mehrkomponentenverbände sind in aller Regel deutlich dünner als die klassischen Kurzdruckverbände, sodass das für den Patienten viel praktikabler ist und er viel besser mit den Mehrkomponentenverbänden in die Schuhe kommt als mit den klassischen Kurzdruckverbänden. Gerade bei unseren Ulkuspatienten sollten wir rechtzeitig umstellen von den Kompressionsbandagen auf Kompressionsstrümpfe, auf die Ulkuskompressionsstrümpfe. Hier gibt es eine starke Empfehlung in der aktuell auch Anfang des Jahres online gegangenen Ulcus Cruris Venosum Leitlinie, die ganz eindeutig sagt, dass nach der initialen Entstauungsphase dann die Erhaltungsbehandlung mit den Kompressionsbandagen und Kompressionstherapie beim Ulcus Cruris Venosum mit Kompressionsstrumpfsystemen erfolgen sollte. Was sind die Kontraindikationen für die medizinische Kompressionstherapie? 4 werden in den Leitlinien aufgelistet. 2 davon sehen wir Dermatologen praktisch nie, die septische Phlebitis und die Phlegmasia cerulea dolens. 2 davon sind nicht ganz unbedeutend. Das ist zum einen die dekompensierte Herzinsuffizienz. Ich betone, dekompensierte Herzinsuffizienz. Das sind die Patienten, die keine 2 Etagen gehen können und die einen Ruhepuls über 100 haben. Alle die, die also zu Fuß in unsere Praxis in der 2. Etage kommen können, haben keine dekompensierte Herzinsuffizienz und die können problemlos komprimiert werden. Die andere Komplikation ist die fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit. Fortgeschritten muss hier auch betont werden, das ist ein Knöchelarteriendruck unter 60 und ein Knöchelarmindex unter 0,5. Das sind Patienten, die haben schon eine starke Claudicatio intermittens, die können keine 100 Meter mehr laufen. Interessanterweise ist es so, dass wenn wir Kompression bei Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit anlegen, so wie wir es hier bei einem speziellen Klasse 1 Strumpf einmal hier in Bochum getestet haben, tatsächlich der Druck an den Zehen zunächst einmal ansteigt. Er sinkt also nicht ab durch den Kompressionsstrumpf, sondern er steigt an, einfach dadurch, dass der venoarterielle Druckgradient vergrößert wird. Das heißt also, dass viele Patienten keinen Nachteil haben durch die Kompression, wenn sie eine begleitende arterielle Verschlusskrankheit haben, sondern dass sie im Gegenteil von der Kompression profitieren, auch in Bezug auf die arterielle Durchblutung. Sollen wir nun Flachstrickstrümpfe oder lieber Rundstrickstrümpfe aufschreiben? Das richtet sich heute eigentlich nicht mehr so sehr nach der Diagnose. Früher hat man ja gerne gesagt, bei Lymphödem machen wir immer Flachstrick. Das ist heute nicht mehr so Lehrmeinung, sondern man sagt, nur bei großen Umfangsänderungen an einer Extremität bzw. konisch geformten Extremitäten oder aber bei vertieften Gewebefalten sollte ein Flachstrickstrumpf verordnet werden. Das sind diese Situationen nämlich, die mit einem Rundstrickstrumpf rein technisch nicht bewältigt werden können. Sollten die Strümpfe eine offene oder eine geschlossene Spitze haben? Das Standardprogramm sind die geschlossenen Spitzen. Offene Spitzen haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie variabler sind in Bezug auf Anziehhilfen, dass sie im Sommer luftiger sind und bei Hammerzehen können offene Spitzen Vorteile haben. Hingegen beim Hallux Valgus sollte man tunlichst keine offene Spitze nehmen, weil dann das Bündchen genau auf den Hallux drückt. Offene, geschlossene Spitzen haben auch den Vorteil, dass man keinen zweiten Strumpf im Winter drüber ziehen muss und dass eben auch Vorfuß und Zehen komprimiert werden. Welche Kompressionsklasse sollten wir ansetzen? Hier hat man eine starre Zuordnung einer Kompressionsklasse zu einer Diagnose verlassen. Man geht davon aus, dass man das Ziel hat, den klinischen Befund zu verbessern. Und deshalb ist es durchaus legitim, heute primär die niedrigst wirksame Kompressionsklasse einzusetzen. Und das ist häufig die Kompressionsklasse 1. Die Kompressionsklasse 1 sollte meiner Ansicht nach, und das ist auch so bei den Leitlinienautoren so gesehen worden, die Standardklasse sein. Man fängt nicht mit Klasse 2, wie viele das sonst eigentlich machen, und wir es auch früher mal gemacht haben, an, sondern man kann durchaus Kompressionsstrümpfe Klasse 1 verordnen, nur wenn die Ödeme dann dadurch nicht zu beherrschen sind, die Beschwerden nicht ausreichend gelindert sind, dann geht man auf Kompressionsklasse 2 und wenn die nicht ausreicht, auf Kompressionsklasse 3. Wie lange sollte man komprimieren? Zwei Situationen möchte ich herausgreifen. Postoperativ reicht heute eine Woche aus, nach Crossektomie und Stripping beispielsweise, nach Laseroperationen, nur eine Woche komprimieren und dann, wenn der Patient sagt, das tut mir so gut, ich möchte es länger tragen, widersprechen wir ihm nicht. Das Ziel der Kompression postoperativ ist nur die Schmerzreduktion, nicht die Thrombosehäufigkeitsreduktion. Bei Thrombosen empfehlen wir sofort mit der Kompression zu beginnen und dann für 6 Monate die Kompression durchzuführen. Nach 6 Monaten macht man einen Auslassversuch und sagt dem Patienten, gehen Sie mal einfach ein bisschen spazieren ohne den Strumpf. Und wenn dann keine Beschwerden in Form von Schwellungen oder Schweregefühl auftreten, dann kann der Patient durchaus seinen Strumpf weglassen, 6 Monate nach der Thrombose. Nur wenn Beschwerden da sind, sollte der Strumpf weitergetragen. Wenn denn der Zielpunkt des Strumpftragens nach Thrombosen ist, Beschwerdelinderung, nicht die Thromboseprophylaxe, sondern in erster Linie Beschwerdelinderung. Wenn wir also jetzt das Kapitel Phlebologie 1 in 6 Punkten einmal zusammenfassen wollen, dann kann man sagen, Goldstandard in der Diagnostik ist die Duplexsonographie. Die Oberflächenthrombose sollte man nicht unterschätzen, sondern 6 Wochen mit Fondaparinux in Prophylaxendosierung behandeln. Bei der Therapie der Varikose sind eher interventionelle als offen chirurgische Maßnahmen zu bevorzugen. Bitte haben Sie nicht zu viel Angst vor der arteriellen Verschlusskrankheit bei Kompressionstherapie. Die Sorge ist in aller Regel unbegründet. Flachstrickstrümpfe verordnen wir vor allem aus technischen Gründen. Und wenn wir Strümpfe verordnen, reicht die Kompressionsklasse 1 sehr häufig aus und kann nahezu als neuer Standard gelten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen super Vortrag und diese super Übersicht. Auch wieder Sachen dabei, die sich bei uns, sage ich jetzt mal so, auch noch nicht ganz etabliert haben, dass man mit Klasse 1 zum Beispiel jetzt immer wirklich anfangen kann und das dann nach dem klinischen Bild adaptiert. Das werde ich auf jeden Fall ab morgen sofort verinnerlichen, ja. Und ich glaube, es sind schon ein paar Fragen eingegangen. Uli, du bist der Master des Chats heute.
Ja, erstmal, Markus, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, ein toller Vortrag. Oberflächenthrombose, habe ich gelernt, ist viel besser als Thrombophlebitis. Ich glaube, es ist auch wirklich eine Abgrenzung zur tiefen Venenthrombose super gut, das nicht zu bagatellisieren und die Konsequenzen hast du ja aufgezeigt. Du kriegst auch schon Lob, mein Kollege Stuhlert schreibt, sehr gut gemacht, praktisch, relevante Facts. Ich glaube, das spricht für deinen Vortrag.
Ja, danke. Ja, freue ich mich.
Ich habe hier tatsächlich ein paar Fragen, die schließt sich in das an, was du zuletzt gesagt hast. Nämlich einmal die Frage, ist die Schaumsklerosierung bei Besenreisern der Sklerosierung mit flüssigem Etoxysklerol gleichwertig? Und wie lange danach sollte eine Kompressionstherapie dauern?
Ja, die Besenreiser kann man sehr gut mit flüssigen Sklerosierungsmitteln behandeln. Die Schaumsklerosierung ist etwas stärker wirksam. Man kann also, wenn Besenreiser mit einer Flüssigsklerosierung nicht zu beseitigen sind, dann stattdessen Schaum anwenden. Aber bei der Schaumsklerosierung haben wir ein etwas höheres Risiko an Hyperpigmentierungen. Und das ist ja genau die gefürchtete Nebenwirkungen, die wir haben. Also Besenreiser mit Flüssigkeit erstmal anfangen. 0,5%iges Etoxysklerol ist da das zugelassene Präparat. Die Kompressionstherapie nach den Besenreiserverödungen ist durchaus von der Länge her diskutierbar. Wir empfehlen unseren Patienten, für eine Woche Kompressionsstrümpfe zu tragen. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die Pigmentierungsrate bei einer Tragezeit von 6 Wochen etwas niedriger ist. Ich glaube aber, das ist von der Studienzahl, ja, ist relativ marginal gewesen, dieser Vorteil, sodass man dem Patienten das ruhig empfehlen kann, eine Woche zu komprimieren.
Gibt es Alternativen zum Ethoxysklerol?
In Deutschland ist das das einzige zugelassene Medikament. Das Sotradecol ist über die internationale Apotheke zu beziehen. Kann man nehmen, wenn die Patienten meinen, sie hätten eine Allergie gegen das Ethoxysklerol. Aber ansonsten ist das tatsächlich das einzige zugelassene Medikament. Man kann noch mit anderen Substanzen die Injektionen vornehmen, mit hochprozentiger Kochsalzlösung, mit Glucose. Aber da scheint es so zu sein, dass sie alle ein ungünstigeres Verhältnis zwischen Wirkung und Nebenwirkung haben. Gerade die Kochsalzlösung macht relativ schnell Nekrosen, also man hat nur ein schmales therapeutisches Fenster, wo sie wirklich wirksam ist. Also von daher würde ich dringend dazu raten, das zugelassene Präparat zu verwenden.
Super. Jetzt haben wir eine interessante Frage, die auch so ein bisschen wieder an den Dogmen, die wir ja immer noch im Hinterkopf haben, rüttelt. Oder zumindest die Frage ist so gestellt. Muss oder sollte eine Kompressionstherapie immer nachts abgenommen werden? Oder kann bei Unterschenkelödemen diese auch über Nacht belassen werden und dann zum Beispiel in der Früh der Strumpf gewechselt werden?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Schon lange etabliert ist das 24-Stunden-Tragen von Kompressionen beim Lymphödem. Da ist es eigentlich schon, glaube ich, für uns alle klar, dass man die Kompressionsbandagen oder Kompressionsstrümpfe auch über Nacht belassen kann. Durch die Einführung der Mehrkomponentenverbände, die kohäsiv sind, haben wir gesehen, dass man teilweise eine ganze Woche lang bei Ulcus cruris Patienten einen Kompressionsverband belassen kann. Das heißt also mit anderen Worten, es ist gar kein Problem, über Nacht die Kompression zu belassen. Eine andere Frage ist, wenn das Bein einigermaßen entstaut ist, welchen Vorteil bringt es dann, auch nachts die Kompression zu belassen? Häufig bringt es dann keinen Vorteil mehr, weil ja sowieso bei Hochlagerung das Ödem oder ein kleines Ödem dann rückläufig ist, sodass man dem Patienten dann eigentlich zugestehen kann, ruhig über Nacht die Kompression abzulegen. Aber bei massiven Ödemen in der Entstauungsphase ist es tatsächlich vorteilhaft, auch über Nacht die Kompression zu belassen.
Also ich habe ja noch so gelernt von den auch von den phlegmologischen Schwestern bei uns, dass in so einer Situation morgens der Strumpf angezogen werden sollte, bevor die Beine sozusagen schon aus dem Bett gebaumelt sind, um eine maximale Wirkung, wenn der Patient dann aufsteht, zu haben. Also im Bett den Kompressionsverband oder den Strumpf anlegen. Ist das auch ein Dogma, was heute nicht mehr gilt, oder wie ist eure Empfehlung dazu?
Also eine gewisse Rationale ist natürlich da und der Hintergrund ist auch, also es ist auch richtig, dass man darauf achten soll, dass der Pflegedienst beispielsweise nicht erst um 11 Uhr kommt und den Kompressionsstrumpf anzieht oder die Kompressionsbandage macht, aber der Patient schon seit 6 Uhr durch die Gegend läuft. Also ein gewisser wahrer Kern ist bei dieser Maßgabe, aber schon im Bett die Strümpfe anzuziehen ist völlig übertrieben. Das macht natürlich keiner auf die morgendliche Badhygiene zu verzichten, wenn man jetzt den Patienten postthrombotisch über Jahre oder Jahrzehnte mit Strumpf versorgen will und er soll über Jahre und Jahrzehnte sich morgens nicht mehr duschen können. Das ist einfach nicht praktikabel. Also mit anderen Worten, kurz aufstehen, schnell unter die Dusche, Bad erledigen und dann den Strumpf anziehen, das ist völlig unproblematisch. Nicht gut ist eben, wenn man dann nach dem Badezimmer dann erst noch zum Frühstück geht und dann noch die Zeitung studiert und 3 Stunden später die Kompression anlegt. Das ist dann nicht gut.
Also jetzt, lieber Markus, explodiert hier der Chat, sehe ich gerade. Und es sind ganz, ganz, ganz tolle Fragen, die reinkommen. Deshalb vielleicht von dir auch immer jetzt eine etwas kürzere Antwort. Wir werden um die Speakers Corner definitiv nicht rumkommen. Auch wieder jetzt mitten in dem Kontext der Kompressionstherapie. Kann man jetzt Patienten, die bisher immer Klasse 2 getragen haben, auf Klasse 1 umstellen? Ist das sinnvoll?
Die Patienten unter Klasse 2 keine Ödeme haben, aber sich über das umständliche Anziehen beklagen, ja, das kann man versuchen.
Super.
Auf Klasse 1 umzustellen.
Hervorragend. Jetzt geht es noch ganz viel um Sklerosierung. Da kommt eine Frage. Einmal noch eine diagnostische Frage, die habe ich unterschlagen. Hat die Venenverschlussplethysmographie in der phlebologischen Diagnostik eine Relevanz? Und für welche Fälle wäre diese dann hilfreich?
Die ist dann hilfreich, wenn wir eine mäßig ausgeprägte Varikose haben und überlegen, ob die eine funktionelle Relevanz hat. Dann ist das eine wichtige Unterstützung. Aber wenn wir dicke Saphenavenen über 5 mm Dicke haben, sehr ausgedehnte Varizen, dann kommen wir auch mit einer Duplexsonographie allein nicht hin. Aber in diesen Grenzfällen ist die Abschätzung der hämodynamischen Relevanz mit den Funktionsmessungen schon sinnvoll.
Ja, ich komme jetzt zu einer auch diagnostischen Frage, die jetzt sich anschließt von Herrn Steinbrück. Und zwar, kann die chronische Veneninsuffizienz rein klinisch gestellt werden, also die Diagnose, wenn klinisch keine Varizen sichtbar sind, aber zum Beispiel periphere Ödeme vorhanden sind, Purpura Jaune d'Ocre und eine Corona Flebectatica? Oder muss die Duplex-Sonographie ein Venenleiden objektivieren?
Also wenn die typischen Zeichen einer Veneninsuffizienz da sind, die gerade genannt wurden, dann kann man die Diagnose klinisch stellen. Aber man sollte niemals dabei stehen bleiben, denn um die Therapie durchzuführen, müssen wir auch die Saphenavenen checken und unter Umständen gucken, ob die Leitvenen oder die Saphenavenen betroffen sind, um dann eventuell eine Saphenavenensanierung durchzuführen.
So, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Sascha, und ich werde jetzt mal noch eine Kompressionsfrage stellen und dann, glaube ich, wirst du ein Abschlussstatement machen und dann werden wir die ganzen Fragen zur Sklerosierung in die Speakers Corner mitnehmen. Und die Frage, die hier noch kommt, ist, wie ist die Empfehlung zur Tragedauer eines Kompressionsstrumpfes, zum Beispiel nach tiefer Venenthrombose, infolge einer Wadenbeinfraktur lebenslang oder kann auch diese Kompressionstherapie einmal beendet werden?
Es gilt immer bei Thrombosen 6 Monate Mindesttragezeit und nach 6 Monaten rein symptomabhängig. Wenn nach 6 Monaten keine Schwellung, keine schwere Gefühle, keine Hautkomplikationen ohne Strumpf auftreten, kann der Strumpf weggelassen werden.
Super. Liebe Kolleginnen, stellen Sie noch ganz viele Fragen. Wir bleiben ja noch in der Speakers Corner. Wir haben jetzt noch 3 Minuten und ich möchte noch ganz kurz eine Frage anschließen, auch noch CVI. Du hattest vorhin Beispiele gezeigt der Klassifikation. Und da war so ein Patient gezeigt, der hatte eine, meiner Meinung nach, also ich würde mal sagen, sehr ausgeprägte Varikosis, aber kein Ödem. Und der andere Patient hatte eine Varikosis mit Ödem. Ja. Wann entwickelt ein Mensch bei einer starken Varikosis ein Ödem und wann nicht?
Das ist eine ganz wichtige Frage und die auch ganz schwer zu beantworten ist. Als Faustregel gilt, Männer, und das war ja auch ein Männerbein, was halt kein Ödem hatte, haben festeres Bindegewebe als Frauen und die haben häufig keine Ödeme. Die haben Riesenvarizen und entwickeln häufig dann Stauungsekzem, aber haben keine Ödeme. Das scheint eine gewisse Weichheit des Bindegewebes zu sein, so wie Frauen ja häufig auch ganz ohne Varizen schon Ödeme entwickeln. Also das Frauenbein ist definitiv anfälliger und das hängt wohl mit der Festigkeit des Bindegewebes zusammen. Also können jetzt die Frauen sagen, Riesenungerechtigkeit, aber so ist die Anatomie.
Vielen Dank erstmal von meiner Seite. Wir gehen gleich noch in die Speakers Corner. Es sind noch ganz viele Fragen gekommen, die auch super spannend sind. Sascha, dir gebührt nun der Abgesang mit dem Fazit und dem Übergang in die nächste Phase von Derma at Home.
Ja, das Live-Programm endet leider gleich. Und man sieht ja an den vielen Fragen, die da reingekommen sind, wie wichtig das Thema offensichtlich auch in der Versorgungsrealität ist und nicht nur in unserem Ausbildungskatalog. Insofern war das Thema, glaube ich, optimal repräsentiert, auch durch Sie. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Stücker, für diesen super Vortrag. Wir sind aber für die KollegInnen, die heute dabei sind, ja noch nicht am Ende, weil wir gleich in die Speakers Corner wechseln. Aber für alle, die uns jetzt im Podcast hören, ist wahrscheinlich gleich Schluss. Deswegen möchte ich aber noch auf unsere nächste Sendung hinweisen. Wir sehen uns nämlich wieder im April und zwar am 3. April. Das ist dann der erste Mittwoch im Monat. Machen wir dann weiter mit Phlebologie 2, das Ulcus crurus venosum. Und Professor Dissemon wird uns dabei wieder unterstützen aus Essen, der ja schon bekannt ist bei Derma at Home und diesmal dann eben sozusagen die Endstrecke der Phlebologie bearbeitet und das Ulcus crurus uns wieder näher bringt. Und in diesem Sinne haben wir, glaube ich, eine super spannende Sendung jetzt hinter uns. Wir haben ein gutes Thema, glaube ich, ausgewählt, ganz toll, was ganz toll auch repräsentiert wurde. Vielen, vielen Dank. Und insofern bleibt uns jetzt, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als für heute uns zu verabschieden mit unserem typischer Verabschiedung aus Kiel.
Und tschüss.
Und tschüss.
So. Jetzt machen wir einen Sprung in die Speakers Corner. Und lieber Markus, das ist ein toller Vortrag gewesen. Und der Chatverlauf zeigt wirklich, wie gut er angekommen ist. Ich muss jetzt mal wieder ganz nach unten scrollen, um jetzt die ganzen Fragen auch der Reihe nach zu adressieren. Ich fange mal an mit einer Frage. Sollte bei kosmetischen Sklerosierungen von Besenreisern ohne klinischen Anhalt für eine Beteiligung des tiefen Venensystems trotzdem immer eine sonografische Prädiagnostik der tiefen Venen erfolgen?
Es ist tatsächlich jetzt auch in den aktuellen amerikanischen Leitlinien verneint worden. Also wenn man Besenreiser insbesondere an Stellen hat, die häufig unabhängig sind von tieferen Venen, da gelten nicht nur die Leitvenen, sondern eben auch die Saphenavenen, dann kann man das schon auch ohne vorherige Diagnostik machen. Ich meine damit vor allem die Besenreiser, die so kranzförmig an der Oberschenkelaußenseite oder auf Vorderseite sind, die sind häufig unabhängig. Wenn unten im Knöchelbereich Besenreiser sind oder auch in der Kniekehle, würde ich schon eher dazu raten, eine Venendiagnostik durchzuführen, eine duplexsonografische Diagnostik.
Ja, das finde ich eine sehr, sehr klare Aussage, ein sehr klares Statement. Jetzt geht es wieder ein bisschen weiter, und zwar, wie hoch ist das Risiko für eine Thrombose nach Sklerosierung von Besenreisern?
Also wenn man sich da an gewisse Höchstmengen hält, wir spritzen beispielsweise maximal 4 Milliliter 0,5-prozentiges Ethoxysklerol, dann ist das außerordentlich selten, da eine Thrombose nachzubekommen. Ein bisschen vorsichtig sein muss man bei Patienten, die schon vorher Thrombosen hatten. Da kann es ja wirklich nur in Einzelfällen nach Besenreiserverödungen zu Thrombosen kommen. Also es ist wirklich eine absolute Ausnahme.
Genau, da kommt nämlich auch eine Frage, wie viel Ethoxysklerol empfehlen Sie pro Besenreiser zu spritzen? Du hattest gesagt 4 Milliliter.
Nicht pro Besenreiser, das muss man jetzt unterscheiden.
Genau.
Das ist pro Sitzung.
Pro Sitzung.
Also der einzelne Besenreiser, man sieht ja, man spritzt ja typischerweise mit einer 30G-Nadel in die Besenreiser ein und durchspült die dann. Und wenn die einmal durchspült sind, hört man auf. Und davon sollte man das abhängig machen. Man sollte auch, wenn man große Bäumchen hat, sollte man nicht zu viel an einer Stelle spritzen, weil dann das Risiko da ist, dass man eben einen Rückfluss von den Besenreiservenen in kleine Arterien hat. Manchmal gibt es da so kleine arteriovenöse Schanzen. Je mehr man drückt und je mehr Volumen man pro Stelle spritzt, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass was in eine Arteriole gelangt. Und das ist dann die Situation, wo man kleine Nekrosen erzeugt. Das ist immer eine sehr unangenehme Geschichte.
Und ist die Therapie mit Ethoxysklerol mit oder ohne Ultraschallkontrolle durchzuführen?
Bei den Besenreisern sowieso spritzt man nach Sicht. Bei den Seitenaspharizen ebenfalls. Wenn man aber Saphenavenen sklerosiert, das geht immer nur unter Ultraschallkontrolle. Das ist ja das Schöne bei dem Schaum, den kann man tatsächlich ja sehen unter der Sonografie. Der ist ja echoreich und da kann man das dann sehen. Also das sollte man tatsächlich sonografisch kontrolliert dann durchführen.
Super. Dann schließt sich gleich die nächste Frage an. Und zwar, was ist bezüglich Perforanzvenen bei der Schaumsklerosierung zu beachten? Abstand zum Injektionsort, Abstand zum Schaum, jeweils distal, proximal gelegen. Ich hoffe, ich habe sie so vorgelesen, wie hier steht. Ich hoffe, du hast sie so verstanden, dass du eine Antwort geben kannst.
Also ganz wichtig ist, wenn man Perforanzvenen hat, dass man die meiner Ansicht nach nie schaumsklerosieren sollte. Was man machen kann, ist so eine im Grunde eine Oberflächenversiegelung. Das heißt, man punktiert die da von der Perforansvene ausgehende Seitenaspharize und injiziert dann ohne allzu viel Druck in die Seitenaspharize und lagert das Bein dann geeignet. Also es muss natürlich im Liegen passieren, niemals im Stehen, und lagert dann das Bein so, dass eben die Varize oben liegt. Der Schaum steigt nach oben, und wenn man dann nicht wie ein Wahnsinniger reinspritzt, dann bleibt der Schaum auch oben, macht dann quasi einen Deckel über die Perforansvene, und man hat nicht das Risiko, dass zu viel Schaum in die Perforansvene reingeht. In seltenen Fällen passiert das natürlich trotzdem. Da muss man vor allem aufpassen beim dorsalen Unterschenkel. Da sind die Perforansvenen häufig sehr dünn. Wir haben das bei uns mal nachuntersucht, sehr kurz. Wir haben das bei uns mal nachuntersucht und haben gesehen, dass vor allem sehr schlanke Menschen dann ein Risiko haben, eine Muskelvenenthrombose zu erleiden, dadurch, dass man eben dann doch von dem Seitenast einen Schaumübertritt in die Perforans und von da aus in die Muskelvene bekommt. Das ist zwar relativ unproblematisch, also das heilt komplikationslos wieder ab, aber man muss es nicht provozieren.
Okay, also das ist ja schon mal auch wieder ein ganz klares Statement in Bezug auf diese Prozeduren. Jetzt kommen dreimal hintereinander. Vielen Dank für diesen grandiosen Vortrag. Und dem Danke. Kann ich mich natürlich nur anschließen, Sascha, du
Absolut.
Sicherlich auch.
Absolut, begeistert, ja.
Und jetzt kommt noch einmal ein bisschen etwas, was sehr gemischt ist. Da geht es einmal um Abrechnung. Was beinhaltet genau die Leistungskette 30-500 und wie kann man in der Praxis abrechnen?
Die 30-500 ist ja der phlebologische Basiskomplex, wenn ich es richtig sehe. Da muss man halt immer eine Funktionsuntersuchung und damit kombiniert die Dopplersonographie machen. Also im klassischen Fall eben Photoplethysmographie plus venösen Doppler. Dann gibt es die 30501, das ist die Sklerosierungstherapie. Da gehört die Kompressionsbandagierung mit dazu.
Okay, also ich glaube, wer phlebologisch bewandert ist und das öfter macht, wird sich mit den Ziffern sicherlich gut auskennen. Jetzt kommt eine Frage, die wirst du verstehen, ich verstehe sie nicht. Was halten Sie vom VPPG-Test? Vielleicht kannst du kurz erläutern, was das ist.
Ja, das ist die Venenverschlussplethysmographie. So. Da wird halt dann, da kann man halt gucken, ob der Venen, der venöse Abfluss ausreichend schnell ist oder aber nicht, und kann dann eben, wenn er besonders schnell ist, dann Rückschluss draus ziehen, dass eine Varikose vorliegt. Wenn er zu gering ist, dass eine tiefe Venenthrombose vorliegt. Das machen wir auch regelmäßig, um eben da so ein gewissen Screening, ein gewisses Screening-Verfahren zu haben. Aber sagen wir mal so, die Duplexsonographie ist der Goldstandard, und das Drumherum kann man aus verschiedensten Gründen machen, muss aber nicht unbedingt gemacht werden.
Ja, du hattest das ja auch in deiner tollen Schlusszusammenfassung mit den 6 Punkten ganz oben als erstes stehen, dass wirklich der diagnostische Goldstandard für die Venenerkrankungen, die wir heute gesprochen haben, die Duplexsonographie ist. Und ich glaube, das ist wirklich ja. Ein absolut gutes Statement gewesen. Deswegen noch eine letzte Frage hier, und die bezieht sich auf Klassifikation. Du hattest die CAP-Klassifikation genannt, und der Kollege oder die Kollegin fragt, welche Klassifikation sollte man denn heute verwenden? Die nach CAP oder die alte nach Hach?
Das ist allerdings jetzt keine richtige Alternative, ehrlich gesagt. Also die CAP-Klassifikation löst im Grunde die Widmer-Klassifikation ab. Bei der Widmer-Klassifikation hatte man ja auch CVI nach Widmer Stadium 3, zum Beispiel, das war es Ulcus Curis, heute C6, dann Widmer Stadium 2, das waren die Hautkomplikationen, Widmer Stadium 1, das war, wenn Ödeme bestehen, das ist im Grunde heute das Stadium C3. Die Hach-Stadien, die untergliedern nicht die chronische Veneninsuffizienz, sondern die beziehen sich auf die Ausdehnung der Stammvarikose, der Vena saphena magna und der Vena saphena pava. Stadium Hach 1 ist eine Insuffizienz der Magna, die beschränkt ist auf die Leiste. Stadium 2 nach Hach ist Refluxlänge bis oberhalb des Knies. Stadium 3 nach Hach, Refluxe in der Magna bis unterhalb des Knies. Und Stadium 4, was übrigens extrem selten ist, bis runter zum Knöchel in der Vena Saphena Magna. Bei der Pava sind die drei Hachstadien, die es gibt, da gibt es nur drei, Kniekehle, Mitte der Wade und distale Wade. Also die Hachstadien kann man also durchaus als Beschreibung der Refluxlänge in Kombination mit der CA-Klassifikation durchführen. Das machen wir auch.
Ergänzen sich also eher, als dass sie sich
Genau.
im Prinzip ausschließen. Das ist super. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du hattest bei der OVT gesagt, dass man da durchaus auch topisch mit dem Heparingel arbeiten kann. Ich habe ja
Ja.
in Kiel Pharmazie oder Pharmakologie gelesen und gehört. Und da war immer sehr kritisch angemerkt worden, dass das Heparinmolekül so riesengroß ist, dass es gar keine Chance hat, durch eine intakte Haut zu penetrieren und dass nur die
Ja.
kühlende Gelgrundlage hier wirksam ist. Und da wurde damals bei den aufkommenden Gelen mit Diclofenac, also die ja klassischerweise für Traumata verwendet werden, das als gute Alternative empfohlen, weil da tatsächlich eine gewisse Penetration vorhanden und nachweisbar ist. Und ich habe das dann auch übernommen und fand eigentlich die wenigen Daten, die ich persönlich gesammelt habe mit Diclofenac-Gel, eigentlich ganz gut. Wie stehst du zu so etwas?
Ich hatte das ja so formuliert, Heparingel schadet
Ja,
nicht.
richtig.
Und das ist auch genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Denn man muss ja sagen, das ist ja außerordentlich populär, mit diesen Gelen zu arbeiten. Ich habe anfangs auch immer gesagt, lassen Sie das weg mit dem Gel. Das Riesen, genau wie du auch gesagt hast, das Riesenmolekül kommt sowieso nicht in die Haut. Aber die Patienten haben ein kolossales Bedürfnis, sich Gel aufzutragen, und die machen das auch mit einer großen Konsequenz, ja, so dass wenn es nicht schadet dem Patienten, aber angenehm ist, das aus meiner Sicht durchaus dann angeboten werden kann. Ich würde es niemals als Kassenrezept ausstellen, aber wenn die Patienten sagen, was kann ich noch machen, dann sage ich, ja, sie können das Gel auftragen, das ist zumindest kühl. Ich habe auch das Gefühl, dass der Massageeffekt an sich schon angenehm ist für die Patienten. Und ob man dann Heparingel oder Diclofenac-Gel verwendet, ich glaube, das ist Temperamentssache. Also Heparin ist für viele mit Thrombose und Thromboseprophylaxe kombiniert, aber ja, das kann man
Gut,
machen, wenn
dann habe ich also ein
Diclofenac-Gel im Haus ist.
Diclofenac-Temperament.
Genau.
Gut, das ist, haben wir noch zusätzlich gelernt heute Abend. Das ist neben der Phlebologie fantastisch. Und jetzt noch eine letzte Frage. Muss immer eine Diagnostik der tiefen Venen erfolgen vor thermoablativer oder operativer Sanierung von Varizen oder nur bei Zustand nach tiefer Beinvenenthrombose?
Nach tiefer Beinvenenthrombose sowieso, aber man sollte zumindest so ein paar Kontrollpunkte der tiefen Venen auch vor den interventionell operativen Verfahren ansehen. Zum einen, um nicht eine Thrombose zu übersehen. Also das ist durchaus nicht so selten, muss man sagen, dass Patienten zu uns kommen zu einer Varizendiagnostik und sagen, das Bein ist so geschwollen. Und dann haben die tatsächlich eine Thrombose, die vorher gar nicht bekannt war. Die sollte man dann analysieren. Und es kann ja auch immer sein, das passiert zwar selten, aber es kommt definitiv vor, dass nach Varizenoperationen oder auch Laserablationen Thrombosen entstehen. Und dann ist natürlich gut, wenn man vorher geguckt hat, ob nicht vielleicht vorher schon die Thrombose da war und die gar nicht durch die Operation primär induziert worden ist, sondern eben vorher schon da war.
Ja.
Also mit anderen Worten, ja, man sollte auf jeden Fall die Leitvenen angucken. Da reicht meines Erachtens nach aber eine Zwei-Punkt-Untersuchung. Das heißt also, man guckt vor allem in der Leiste und in der Kniekehle dann in die tiefen Venen.
Super. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir den Chat abgearbeitet. Es ist fast Viertel nach. Also lange heute und man sieht, das Thema war von uns, glaube ich, ganz gut gewählt. Ich
Ja,
freue
und
mich sehr, dass wir das gemacht haben. Von
präsentiert.
dir perfekt präsentiert und vorgetragen. Alle
Vielen Dank.
Fragen auch sehr praxisnah beantwortet. Und wie gesagt, so viel Lob im Chat haben wir ganz selten. Das darfst du dir also heute mit nach Hause nehmen. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Markus, dass du dich aus Bonn, Entschuldigung, aus Bochum zugeschaltet hast. Und
Das
wünsche
sehr
dir
gerne.
noch
Vielen Dank für die Einladung.
einen sehr schönen Abend und vielleicht sehen wir uns bei Derma at Home noch einmal wieder mit so einem Phlebologie-Thema.
Ja, sehr ja, gerne.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Gut, lieber Sascha, möchtest du den Speakers Corner beschließen?
Abschluss schon gemacht vom Hauptprogramm. Es bleibt dabei. Wir sehen uns nächsten Monat zu Phlebologie 2 wieder mit Herrn Dissemont und mal gucken, ob er das toppen kann heute. Ich glaube kaum. Es war wirklich super. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Gut, dann ein zweites Mal und tschüss.
Und tschüss.